Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. 22 Stunden am Tag liegen, oft in abgedunkelten Räumen. Wie es Menschen geht, die nach einer Covid-Infektion nicht mehr gesund geworden sind, davon erzählt die Autorin und Regisseurin Ivna Jitz in ihrem preisgekrönten Essay Die Unversehrten. Seit 4 Jahren leidet sie an den Folgen von Covid und ich bin jetzt mit ihr verbunden und stelle mir eine Frage, die ich sonst eher nicht am Anfang eines Gesprächs stelle. Wie geht's Ihnen denn heute, Frau Jitz?
Ja, hallo und guten Tag. Also eigentlich geht's mir gut, außer dass ich total erkältet bin gerade. Das hört man vielleicht. Aber sonst vielen Dank. Ich freue mich gerade hier zu sein.
Das tue ich auch. Und ich freue mich auf unser Gespräch dann nicht über Erkältungen, die schnell wieder vergehen, sondern darüber, wie es ist, wenn man eben nicht wieder gesund wird. Heute aufwachen, keine Bewegung. So beginnt ein preisgekrönter Text von Ivna Jitz. Seit 4 Jahren leidet sie unter den Folgen einer Covid-Infektion. Und was das konkret heißt, welche Folgen es für das Leben der Betroffenen hat, das bringt sie uns näher in dem Essay Die Unversehrten, ausgezeichnet mit dem Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis. Und ich möchte Ihnen erstmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch dazu, Frau Jitz.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Wir haben ja schon gesprochen, wie es Ihnen heute geht. Sie haben gesagt, Sie sind ein bisschen erkältet. Aber in Ihrem Buch merkt man gleich, das ist schon was Besonderes, wenn man überhaupt mal rausgehen kann, wirklich was erleben kann. Konnten Sie denn überhaupt zur Preisverleihung in Frankfurt am letzten Freitag dahin fahren?
Ja, ich bin sehr glücklich, dass ich dort sein konnte. Und natürlich muss man auch sagen, dass Long-Covid oder ME/CFS sehr, sehr unterschiedliche Stufen hat, könnte man sagen. Und für mich geht mittlerweile Reisen so 2, 3, 4 Stunden auch schon viel besser. Ist aber immer noch, muss ich sagen, mit Vorsicht zu genießen und braucht auch viel Vor- und Nachbereitung. Genau, aber ich konnte da sein und es war sehr, sehr schön.
Schön, das freut mich. Ja. Sie waren ja bis zu Ihrer Erkrankung eine erfolgreiche Theaterregisseurin und Dramatikerin. Sie waren mit Ihrem Debütroman Die Nachkommende 2019 gleich mal für den Schweizer und den österreichischen Buchpreis nominiert und haben danach auch einige Preise bekommen. Und dann waren Sie auf einmal so zur Untätigkeit verdammt. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie nur wenige Stunden am Tag überhaupt was machen können?
Ja, das ist natürlich eine radikal neue Erfahrung, über die ich vielleicht als Autorin tatsächlich in der Literatur gelesen habe oder Filme geschaut habe durch andere Krankheiten oder andere Situationen. Aber es trifft einen erstmal und es braucht sehr lange, bis man sich selber und auch bis das Umfeld sich darin zurechtfinden kann. Mit der Untätigkeit ist es vielleicht so, dass das Schöne ist, dass mir das Schreiben eigentlich nie ganz genommen wurde. Das Theater ist natürlich eine andere Baustelle, da es eine sehr hohe Form auch von körperlicher Leistung braucht oder von vielen Stunden am Tag, die man präsent sein muss. Auch ins Theater gehen war leider sehr lange schwierig. Aber das Schreiben hat Gott sei Dank eine eigene Zeit.
Aber beim Schreiben, es geht ja nicht nur um die physische Tätigkeit des Schreibens, sondern gerade wenn man über die eigene Krankheit schreibt, muss man ja auch da erstmal eine Sprache dafür finden. Wie ging das? Wie haben Sie da in diesen ja doch auch, finde ich, wenig klagenden, jammerigen Text geschrieben? Der ist ja sehr ohne jegliches Selbstmitleid, sondern fast nüchtern und hat so einen eigenen Rhythmus. Wie haben Sie da reingefunden?
Also erstmal haben Sie recht, dass man die Sprache finden muss. Und ich habe auch lange nichts über Long-Covid geschrieben, sondern einfach an anderen Projekten gearbeitet. Ich habe auch Gott sei Dank ein Theaterstück geschrieben, übersetzen können. Natürlich immer in ganz anderen Zuständen und Möglichkeiten als davor, aber möglich. Mit der Erkrankung, da ging es mir wirklich so, dass ich zuerst mal selber ja die Sprache, nicht nur quasi die Gesundheit verlor, sondern auch die Sprache, weil mir die wirklich gefehlt hat, weil sie meinem Umfeld gefehlt hat, weil sie, glaube ich, oft auch in der Gesellschaft fehlt. Und ich mir die dann aber auch wirklich so ein bisschen, wie ich mir auch die Gesundheit Schritt für Schritt wieder zurückholen möchte, sofern das möglich sein wird, einfach auch die Sprache dafür holen wollte und auch darüber staunen musste, dass ich als Schriftstellerin so sprachlos geblieben bin und dann auch ermutigt war darüber, dass viele andere, auch teilweise AutorInnen aus der Community, die auch Long-Covid haben, darüber geschrieben haben und irgendwie nach und nach die Sprache gefunden habe und dann letzten Sommer diesen Text schreiben konnte.
Und Sie nehmen ja da einen fast Umweg, würde ich sagen. Also ich war zumindest überrascht, dass Sie erstmal auf eine Reise in die Vergangenheit gehen in diesem Text. Und zwar, als Sie 2019 in die USA gereist sind, auch wiederum auf den Spuren eines USA-Schüleraustauschs, den Sie als ganz junge Frau gemacht haben. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Na, es sind, glaube ich, zwei Bewegungen, weil das eine ist sozusagen die Bewegungslosigkeit, die radikale Einschränkung, die entsteht durch so eine Krankheit. Und natürlich entsteht da eine Riesensehnsucht nach einer äußeren Bewegung und die findet dann in der Erinnerung statt. Und die geht dann wahrscheinlich einfach auch ganz weit weg in die USA und so weiter. Und trotzdem sind es auch Bewegungen, die in andere befremdliche und auch körperlich befremdliche Situationen führen. Es ist aber auch eine Bewegung, die in die Frage vom Gesundheitssystem der USA führt, was mir vor allem 2019 nochmal bewusst wurde, auch in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, in der wir leben, mit einer sehr neoliberalen Gesellschaft, in der quasi eigentlich länger als also eine oder zwei Wochen krank sein nicht drin liegt, ne? Und wo dieser chronische Zustand, der die Zeit ja wirklich verändert und die Art und Weise, wie man arbeiten, leben, lieben, Familie haben kann, so verändert, eigentlich keinen Raum hat. Und dafür habe ich einfach unterschiedliche Begegnungen abgetastet. Und da ja eben die reale Reise nicht ging, ist dann sozusagen, gibt es diese innere Bewegung gegen die äußere Bewegungslosigkeit, die sich da miteinander berühren.
Und Sie zeigen das ja dann auch sehr gut, dass da in den USA gibt es ja doch eine eher desolate Gesundheitsversorgung und gleichzeitig eben diese Unsichtbarkeit, in die man da als Long-Covid-Patientin auch in der Schweiz fällt. Hatten Sie so den Eindruck, auf beiden Seiten dürfen Kranke den Gesunden irgendwie nicht zur Last fallen?
Ja, und ich will da gar nicht so mit dem Finger nur auf die USA zeigen, weil ich glaube eh, dass es in unserer Gesellschaft auch sehr stark ist. Zum Beispiel habe ich das kennengelernt aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass das früher anscheinend so war, dass die Ärzte und Ärztinnen so lange bezahlt wurden, wie man gesund war. Und ab dem Moment, wo man krank war, haben sie eigentlich dann ihre Leistung gegeben. Also man hat vorher bezahlt für den kranken Moment. Und bei uns ist das, natürlich zahlen wir alle auch eine Krankenkasse, das könnte man sagen, ist so ein bisschen das Ähnliche. Aber es gibt sozusagen, ja, es gibt eine nicht vorbereitete medizinische Situation. ME/CFS ist ja eine Krankheit, die es auch vor Covid gab. Das ist eine postvirale starke Erkrankung, die, weil das viele Frauen auch haben, historisch betrachtet sehr lange als psychische Erkrankung abgetan wurde und wo es effektiv einfach einen Forschungsmangel in der westlichen Medizin gibt. Das ist einfach so. Und deswegen auch tatsächlich oft die Versorgung nicht stimmt. Plus glaube ich, dass die Versorgung einfach das auf diesen quasi postpandemischen Schub an diesen chronischen Krankheiten die Gesellschaft nicht vorbereitet war oder nicht vorbereitet wurde.
Und dann kommt ja noch dazu, dass Sie auch, das zeigen Sie auch sehr deutlich, eben, Sie haben es ja schon gesagt, mit dieser Krankheit, die jetzt nicht so richtig sichtbar ist oder auch in gewisser Weise nicht messbar, man eben auch nicht richtig ernst genommen wird von Ärzten, oder? Wie erleben Sie das?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich muss persönlich sagen, dass ich sehr viel Glück hatte, im Ernst genommen zu werden. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich dann doch schnell eine Sprache gefunden habe, um das ganz klar zu äußern. Unsichtbare Krankheiten sind ja tatsächlich, glaube ich, ein großes Problem in unserer Gesellschaft insgesamt. Das ist ja auch bei Migränepatienten so und bei vielen anderen chronischen oder autoimmunen Krankheiten, wo man nicht mit einem Gips durch die Gegend läuft und alle sofort sehen, dass man eine Verletzung hat. Und wo man, glaube ich, auch lernt über die Zeit, manche denken, man faked eine Krankheit, aber ich würde sagen, man faked Gesundheit. Man geht an Orte, man will teilnehmen, sei das Arbeit, sei das privat, Geburtstage, Hochzeiten. Und manchmal wundern sich die Menschen, wie viel man kann. Und ich glaube, das ist eine Strategie. Und das ist ein Stigma auch. Also ich glaube, es hat auch mit einer Sprachlosigkeit und mit einem komischen Selbstverständnis dieser Sprachlosigkeit zu tun.
Und wir haben ja auch so sehr stark bestimmte Vorstellungen, wie eigentlich so der normale Zustand unseres Körpers aussieht. Also was Gesundheit ist, diese Unversehrten, wie Ihr Buch ja auch heißt, die gibt es eigentlich doch gar nicht.
Natürlich, die Unversehrten sind ja in dem Sinn auch so ein kapitalistisches oder neoliberales Bild. Und ich glaube aber, das, was Sie jetzt vielleicht so lapidar sagen und was ich auch lange her lapidar gesagt hätte, wir haben ja so ein Bild von Gesundheit, da ist ja immer die Frage, wer ist wir und was ist Gesundheit? Also ist das tatsächlich ein Bild, das wir innen haben? Natürlich, ich liebe es auch, wenn ich mich gesund fühle und Sport machen kann und voller Energie aus dem Bett steige. Das ist wunderschön, diese Art von Gesundheit. Aber es gibt auch einfach eine Leistung, die verlangt wird und die, glaube ich, immer stärker verlangt wird, die ein Bild schafft, was man alles können müsste und wie unversehrt man bleiben sollte, die kommt, glaube ich, nicht von innen, das kommt von außen.
Und da denken Sie ja auch drüber nach in dem Text. Also da gibt es so eine Stelle, wo Sie überlegen, ob wir eigentlich an unserer Zeit am 21. Jahrhundert erkrankt sind. Haben Sie den Gedanken noch weiter verfolgt?
Ja, ich glaube, das schließt an, was ich gerade gesagt habe, an diesen, ich weiß nicht, wie man das alles nennen will, Turbokapitalismus, Postkapitalismus, an diese Leistungsgesellschaft, an diese Anforderung. Mein Gefühl ist, dass meine Eltern, die zum Beispiel eine sehr gute Arbeit hatten, aber ohne Handy, mit einer langen Mittagspause, mit Ferien, wo man nicht von E-Mails gestört wird, das klingt so klischeehaft, aber dass einfach die Zeit nochmal anders spüren konnten, wenn sie nicht funktioniert und nicht gearbeitet haben. Aber es gibt natürlich auch Funktionen wie Care-Arbeit. Ich habe das Gefühl, alles potenziert sich massiv und die Unversehrtheit aber durch die Bilder von irgendwelchen Longevity-Ideen und wenn man noch mehr Krafttraining macht, was super ist und noch mehr von diesen Pillen nimmt und noch mehr so. Es gibt einfach so, die Gesundheit ist so stark im Fokus und wie gesagt, eine gesunde Gesundheit ist etwas Wunderschönes, aber so ein Push, der verlangt wird, plus aber immer teurere Krankenkassen, immer schlechter zu bekommende Arzttermine, immer mehr chronische Erkrankungen. Ich finde, das sind so Symptome, über die man schon lange nachdenken kann.
Und von der Pandemie und den Folgen will ja eigentlich auch kaum noch jemand was wissen oder mal drüber reden. Ich merke das auch bei Jugendlichen, meinen eigenen Kindern, die auch manchmal sagen, ja, da ist eigentlich gar nichts nachgekommen, mal, dass uns mal jemand gesagt hätte, war eigentlich toll, dass ihr auf so vieles verzichtet habt. Haben Sie da auch den Eindruck, wir müssten das stärker nochmal sichtbar machen oder besser aufarbeiten?
Ja, klar, obwohl man versteht, dass es ist natürlich ein Schock, der in allen Knochen sitzt. Die, die quasi heil davongekommen sind, wollen davon nichts mehr wissen. Das versteht man irgendwo auch auf einer menschlichen Ebene. So viel anderes ist passiert in der Zwischenzeit. Die Welt ist ja gerade auch nicht in der besten Verfassung, könnte man sagen. Und ich glaube aber, dass tatsächlich Long-Covid, weil es ja aus einer Pandemie kommt, wo wir alle betroffen waren, von quasi einer Krankheit, von einer Versehrtheit, ja ständig darauf hinweist, dass es eigentlich jeden und jede treffen könnte, was ja ein Grundzustand ist. Wir sind alle verletzlich. Und das ist auch etwas, was ich quasi, wenn ich das über mein Ich erhebe, erfahren musste, dass eben man ist ständig verletzlich. Es kann eigentlich ständig etwas passieren. Und Long-Covid ist aber der Spiegel, dass das ja aus einer Situation kommt, in der wir alle waren. Und wir wollen mit dieser Situation nichts mehr zu tun haben. Und darum, glaube ich, ist es so kurz nach der Pandemie tatsächlich für diese Krankheit noch schwieriger, Aufmerksamkeit zu bekommen.
Und jetzt gerade Leute wie Sie, die Freiberufler sind und die dann eben jahrelang tatsächlich so eingeschränkt überhaupt nur arbeiten können, das hat ja für Sie auch starke finanzielle Auswirkungen auf Ihre Existenz. Was würden Sie sich denn da am meisten wünschen, was da mal dringend auch von der Politik vielleicht passieren müsste?
Ja, ich suche, glaube ich, meine Wege über die Literatur und über die Sprache. Aber natürlich würde man sich wünschen, mehr Empathie, nicht so viel Angst, mehr Empathie, mehr Zeit. Versorgung bedeutet ja nicht nur, dass die kranke Person versorgt wird. Versorgung bedeutet ja auch, dass die Menschen, die sich kümmern, die sich Zeit nehmen wollen, ja die Zeit irgendwie auch bekommen können. Und ich glaube, das fehlt grundsätzlich in unserem System. Und warum sind Pflegeberufe so schlecht bezahlt, ist ja auch einfach traurig. Und ich glaube, was ich aber versuchen kann, ist, über meine Arbeit etwas auf meine Art und Weise sichtbar zu machen. Und ich habe das gerade auch meiner Dankesrede für den Wortmeldungenpreis gesagt. Literatur ist weder Aktivismus noch Heilung, aber es ist aktivierend und es ist heilsam. Und das ist einfach mein Weg, weil ich war Autorin, ich bin Autorin, ob ich krank oder nicht krank bin. Das ist, was ich bin und das ist mein Weg. Ich bin keine Politikerin und ich bin in dem Sinn keine Aktivistin. Aber ich habe Gott sei Dank ein Mittel, mit dem ich etwas öffentlich machen kann, auf meine Art und Weise.
Ivna Jetz, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Dankeschön, vielen Dank.
Und das Essay von Ivna Jetz ist unter dem Titel Die Unversehrten im Verbrecherverlag erschienen. Das Buch enthält auch Fotografien und es hat 96 Seiten und kostet 15 Euro.
Straßenkritik.
Hi, my name is Louise Bickford. I'm a student at Washington University in St. Louis. And the book that I brought today is Tender Buttons by Gertrude Stein.
Hi, ich bin Elise Bickford, studiere an der Washington University in St. Louis. Und das Buch, das ich mitgebracht habe, ist Tender Buttons von Gertrude Stein. Es ist 1914 erschienen und schnell zu einem Klassiker der modernen Lyrik geworden. Ich bin immer wieder darauf zurückgekommen, weil ich selber Gedichte schreibe. Das Buch hat drei Teile, die sich um den Alltag und Haushaltsgegenstände drehen. Wir sehen eine Menge Essen, Zimmer, Schirme, Messer, Küchentische. Aber diese Gegenstände sind nicht auf die übliche Art beschrieben, sondern in einer erfinderischen und seltsamen Syntax, die die Dinge des Alltags in gewisser Weise zerlegt. Sie erscheinen in einem neuen, fast kubistischen Licht. Ich finde die Gedichte extrem erfinderisch, eindringlich und habe große Freude daran, sie immer wieder zu lesen.
Elise Bickford liest In St. Louis von Gertrude Stein. Tender Buttons, auf Deutsch zarte Knöpfe. Das Original ist bei City Lights Publishers erschienen und eine deutsch-englische Ausgabe übersetzt von Barbara Köhler. Die gibt es beim Surkamp Verlag. Sie hat 156 Seiten und kostet 19,80 Euro. Bücher sind ja nicht nur schön zu lesen. Viele sind auch sehr schön gemacht. Und die allerschönsten, die werden seit fast 100 Jahren von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Gestern, da wurden die 25 Prachtstücke, die von der Jury in 5 Kategorien prämiert worden sind, bekannt gegeben. Darunter Fotobücher, Ratgeber, aber auch Schulbücher. Und einer der Juroren ist der Graphic Designer Lukas Licini. Und er hat bei uns im Programm erklärt, was ihm besonders gut gefallen hat.
Es gibt einen Titel, der mich sehr beeindruckt hat, über eine Transgender-Person, Künstlerin. Und es hat die Arbeiten dieser Person einfach stark umgesetzt. Die Gestaltung und der Inhalt flossen harmonisch ineinander. Und am Ende geht es nicht um das teuerste Buch oder das edelste Buch oder so, sondern man kriegt, glaube ich, relativ schnell so ein Gefühl dafür, dass hier viele Entscheidungen getroffen worden sind, die stimmig sind zum Inhalt, zueinander. Und das ist dann wirklich so ein Gesamtkunstwerk. Und kristallisiert sich dann langsam so raus bei den Diskussionsrunden. Bei der Sichtung merkt man so nach und nach, okay, da sind einfach ein paar, die mehr im Kopf geblieben sind, ein paar, die einfach innovativer sind, mal mutiger sind. Aber es geht nicht darum, wer hat jetzt das teuerste Papier oder wer hat die meisten Seiten. Also das ist überhaupt nicht das Kriterium.
Lukas Licini war das aus der Jury für das schönste Buch. Und die ganze Liste der Prämierten, die finden Sie auf der Homepage der Stiftung Buchkunst. Und das ganze Gespräch mit dem Juror finden Sie in unserer Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Betsy Lerner ist Literaturagentin und Lektorin in New York. Sie hat einige preisgekrönte Sachbücher veröffentlicht und jetzt hat die enge Freundin von Punk-Ikone Patti Smith ihren ersten Roman geschrieben. Meine goldene Schwester heißt er und die Autorin geht damit mit ihren Videos dazu viral. Und ob das zu Recht so ist, das weiß meine Kollegin Lynn Ruschka. Hallo Lynn.
Hi.
Wer ist denn diese goldene Schwester, die diesem Roman seinen Titel gibt?
Die goldene Schwester ist die große Schwester Olivia Schrett, heißt sie, der Schrett-Familie. Und die ist eigentlich gar nicht so goldig, sondern macht vor allem ihrer kleinen Schwester Amy das Leben schwer. Und das Buch beginnt in der Kindheit der beiden Schwestern in der Nähe von New York. Und erstmal geht es damit los, dass die Olli durch eine Glasscheibe springt. Und aus ihrem Rücken ragen dann ganz viele Glassplitter raus. Und der Vater muss erstmal mit ihr in die Notaufnahme fahren. Und die kleine Schwester Amy ist erst 7 und bleibt dann alleine zu Hause. Und saugt mit dem Staubsauger das Chaos weg und es wird langsam dunkel und der Vater kommt nicht zurück. Und das ist eigentlich schon das perfekte Bild dieser jüdisch-amerikanischen Familie Shred, die da gezeigt wird. Also die Olli ist so ein Hurricane und die kleine Amy steht eigentlich nur daneben und versucht eben ihr Chaos zu beseitigen.
Also so ein bisschen zwei Pole wie Feuer und Wasser, diese beiden Schwestern. Funktioniert das denn oder ist das dann zu eindeutig?
Ja, es ist schon ein großes Klischee, da hast du recht, ne? Also die große, schöne Schwester, die eben so charismatisch ist, dass sie überall mit allem durchkommt. Also sie klaut, sie fängt dann an, in der Pubertät Drogen zu nehmen und die Eltern wissen sich dann irgendwann gar nicht mehr zu helfen und schicken sie in die Psychiatrie. Und Amy, die Kleine, ist eben die Streberin, die Leise, die alles immer richtig machen will und eben auch die Zurückgelassene, die dann jeden Tag in der Psychiatrie anruft und sich anhört, wie die Olli versucht, ihren Psychiater zu verführen. Und ich finde, Betsy Lerner erzählt das so schön chaotisch chaotisch und gleichzeitig so präzise. Also Amy denkt dann währenddessen, ja, der Psychiater ist endlich mal der einzige Mann, den Olli bisher nicht rumgekriegt hat. Also der Stil ist mit sehr vielen Metaphern geschrieben. Wenn einem das zu kitschig ist, verstehe ich das. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ich fand es so gewitzt, wie so ein richtig, die beste Zadie Smith quasi Interpretation. Also ich hatte eine gute Zeit.
Aber jetzt ist ja offenbar Amy, also die ruhigere Schwester, die Erzählerin. Ist das denn irgendwie hinderlich, dass sie so ruhig und vernünftig ist, oder packt sie einen dann trotzdem mit diesem Blick auf das Ganze?
Ja, man sympathisiert auf jeden Fall die ganze Zeit mit der Amy. Also die wartet eigentlich immer nur darauf, dass eben ihre Schwester wieder das nächste Unheil anstiftet. Die verschwindet dann für einige Jahre, die Olli, und Amy ist in der Zeit eigentlich in Trance und braucht diese Schwester auch, um überhaupt ihr Leben hinzubekommen und irgendwas zu fühlen. Und mich hat das gepackt. Es ist halt eben auch ein Familienroman, wie eben diese jüdische Familie im Amerika der 80er so auch zerfällt. Und ich dachte die ganze Zeit, das sind so wahnsinnige Szenen, das kann man sich doch nicht ausdenken, das muss doch autofiktional sein. Also die Betsy Lerner, die Autorin, die muss doch auch so eine exzentrische Schwester gehabt haben. Und die hat tatsächlich gesagt, dass sie das Buch geschrieben hat, um ihr eigenes unruhiges Erwachsenenleben aufzuarbeiten. Also sie ist eigentlich Olli, die quasi in ihren 20ern Probleme hatte, ihr Leben in den Griff zu bekommen und es dann eigentlich erst Anfang 30 mit einem Medikament geschafft hat. Und ich glaube, sie hat einfach ihre Persönlichkeit in zwei Hälften geteilt und daraus sind eben diese zwei Schwestern geworden, die deswegen auch sehr symbiotisch sind.
Jetzt ist das Buch bzw. eigentlich die Autorin ja auf TikTok und Social Media ziemlich abgegangen und ziemlich präsent. Wir haben das Thema auch gleich nochmal hier in der Lesart, wie Bücher eigentlich da auf diesen Plattformen groß gemacht werden. Was denkst du, woran das in dem Fall jetzt liegt?
Ja, also Betsy Lerner, die ist 65 Jahre alt. Das ist jetzt nicht gerade ein Alter, wo man denkt, dass man noch viral geht auf TikTok, aber sie ist die beste Freundin von Patti Smith. Sie hat alle ihre Romane lektoriert. Also du kannst dir vorstellen, wie cool diese Frau ist und wie weise sie ist. Ich gucke ihre Videos total gerne und sie hat so ein tolles Format gefunden, dass sie nämlich jetzt mit 65 aus ihren Tagebüchern, aus ihren 20ern vorliest. Also sie hat dann da eine riesige Stapel von geschriebenen Anekdoten und erzählt eigentlich damit der jungen Generation, also mir, wie man seine 20er überlebt. Also sie sagt dann so Sachen wie, ja, in den 20ern denkt man, man hätte gar keine Zeit, aber hat man nie wieder so viel Zeit wie in seinen 20ern. Und ich dachte, ich muss jetzt auch wieder anfangen, Tagebuch zu schreiben, einfach nur, damit ich dann in 40 Jahren mir das durchlesen kann und so weise werde wie Betsy Lerner.
Also hat Betsy Lerner mit dir quasi die perfekte Zielgruppe erwischt.
Ja.
Genau. Also Lynn Ruschka ist begeistert von Betsy Lerner und vor allem auch von ihrem Roman Meine goldene Schwester. Übersetzt hat dieses Buch Cornelia Hohlfelder von der TAN. Erschienen ist es bei BTB. Es hat 320 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Roman Fabian von Erich Kästner spielt in Berlin der frühen 30er Jahre. Alles geht den Bach runter, politisch, wirtschaftlich, moralisch. Der junge Werbetexter Jakob Fabian lässt sich nachts durch Ateliers, Unterweltkneipen und Bordelle treiben.
Und was führt Sie nach Sodom und Gomorra?
Enttäuschte Liebe und existenzielle Dramen. Für seine Verfilmung, die jetzt auf Arte zu sehen ist, hat sich Dominik Graf an der Urfassung von Fabian abgearbeitet.
Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
Fabian oder der Gang vor die Hunde. Die hochkarätig besetzte Verfilmung mit Tom Schilling, Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl. Zu sehen in der Arte Mediathek. Am Ende laufen alle Fäden im Botanischen Garten in Istanbul zusammen. In ihrem Roman »Ein Ort, der bleibt« erzählt Sandra Lübkes von derart bewegenden Lebensgeschichten. Es ist kaum zu glauben, dass die auf wahren Begebenheiten beruhen. Morgen liest die Autorin in Osterholz-Scharmbeck aus dem temporeichen Roman, der Carola Nickschick vom Büchereck Niendorf Nord derart begeisterte, dass sie nach hinten raus langsamer gelesen hat, um möglichst lange davon zu haben.
Ich hatte Kopfkino. Ich hatte richtig Kopfkino. Diese drei Lebenswege werden so geschickt miteinander verwoben, dass man immer genau weiß, wo man ist. Und alles führt zusammen. Und das ist unglaublich spannend erzählt.
Ein Ort, der bleibt. Sandra Lübkes liest morgen in der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Wer glaubt, Loriots Kosmos bereits lückenlos zwischen Badewanne und Herrenboutique vermessen zu haben, der wird in Hannover eines Besseren belehrt. Eine Werkschau präsentiert dort von den allerfrühesten bis zu den allerletzten Zeichnungen das komplette Schaffen des Mannes, der uns das.
Die Ente bleibt draußen.
Und das.
Früher war mehr Lametta.
Beschert hat.
Wir sehen natürlich auch die Scrabbles, die Filmstills, Fotos der Filme Ödipussy und Papa Anteportas. Wir sehen die berühmten Cartoons. Und natürlich Wumm ist ebenfalls da.
1, 2, 3, 4.
Aber nicht nur die Loriot-Klassiker sind zu sehen, sondern auch überraschende Facetten. Etwa die Bühnenentwürfe für die von ihm inszenierten Opern Martha und Freischütz. Die Loriot-Ausstellung. Zu sehen noch bis zum 14. März im Museum Wilhelm Busch in Hannover.
Und das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann. Wir haben ja gerade schon über die Wirkung von Plattformen wie TikTok und Instagram am Beispiel von Betsy Lerners erstem Roman gesprochen. Dabei werden Buchtrends dort meistens weniger nach Erscheinungstermin empfohlen, sondern in bestimmt, ich sag mal, Schubladen einsortiert, also eine ästhetische Richtung oder beliebte Motive. Ein Trend, den es schon eine ganze Weile gibt, das ist die Sad Girl Literature. Das ist Literatur über traurige, depressive oder tragische Frauenfiguren. Und da sind auch zum Beispiel Klassiker wie Tolstois Anna Karenina oder Sylvia Plaths Glasglocke gemeint, aber auch eben Gegenwartsromane wie Sally Rooneys Normale Menschen. Offenbar ist Sad Girl Literatur aber so ein bisschen out. Meine Kollegin Annika Säuberlich sagt das. Jetzt befinden wir uns in der Ära der Rage Girl Literature, also Romane über wütende Frauen. Annika, ist denn Sad Girl Literatur jetzt vorbei und tot?
Nein, die ist nach wie vor gefragt und vor allem Sylvia Plath hat ihren Platz im Kanon der Female Experience, wie man im Online-Diskurs sagt, erstmal sicher, also des Erlebens der Welt als Frau, ne? Aber was in ihrem Roman Die Glasglocke ja passiert, ist, dass wir einer jungen Frau in New York, der eigentlich eine große Zukunft offenstehen würde, dabei zusehen, wie sie in einer Depression verschwindet. Die Geschichte ist also eigentlich eine Ohnmachtserfahrung, so wie meistens in der Sad Girl Literatur und wonach es sowohl Leserinnen als auch Autorinnen immer mehr zu dürsten scheint, ist ein explosives Ende dieser viel erfahrenen Ohnmacht als Frau. Also aus Trauer wird Wut, denn Wut ist mächtig, in Wut liegt Handlungsmacht. Wut drängt zur Handlung und gibt damit Stärke zurück. Und daraus entstanden ist ein neues Genre, nämlich Female Rage oder Rage Girl Literatur.
Wenn man das jetzt mal genau anguckt, Rage ist ja so ein bisschen, hat ja ein bisschen eine andere Bedeutung als jetzt das deutsche Wort Wut. Also man könnte das auch fast mit Anger übersetzen. Was steckt denn eigentlich genau in Rage und vor allem in Rage Girl Literature?
Das stimmt. Rage ist ja eigentlich so etwas wie rasende Wut. Du hast sie als unberechenbar bezeichnet. Ich glaube, das ist wichtig, um diese Bücher zu verstehen. Denn es geht hier nicht darum, dass Frauen irgendwie sagen, ach Mensch, jetzt ärgere ich mich aber, sondern es ist viel radikaler und oft auch abgedrehter. Also damit du weißt, womit wir es so zu tun haben, ein sehr gutes Beispiel für Female Rage ist das Buch Das Beste sind die Augen von Monica Kim, ein Sunday Times Bestseller, letzten Sommer bei uns erschienen. Und da entwickelt die Protagonistin in ihrer Rage über den neuen Freund ihrer Mutter, der ist ein absolutes Ekel, eine Art Obsession mit seinen Augen. Und man liest sie Dinge denken wie: Ich will ihn bluten sehen, will seinen Kopf aufschneiden, ihm die Haut abziehen, seine Augen essen. Und Männer morden und deren Augen essen wird sie dann auch.
Das klingt jetzt eher nach so einem Grusel-Thriller für mich oder eben so eine Horrorspielart von Female Rage. Sind denn die Opfer dieser literarischen Wut von Frauen eigentlich immer Männer?
Also ein feministischer Buchclub, Feminist Fiction Berlin, der den Rage-Trend schon aufgegriffen hat und stark emanzipatorisch deutet, schreibt auf Instagram zur Frage, worauf wütend sein in Großbuchstaben everything, also alles. Dann kommt so eine Aufzählung: Kapitalismus, Patriarchat, der Ex, die verspätete Periode, Krieg, Ungerechtigkeit und dann der Satz I want to rage wieder in Großbuchstaben.
Aber wenn das so ein bisschen willkürlich sich auf alles richtet, kann man dann diese Wut eigentlich überhaupt richtig ernst nehmen?
Ich finde in der Regel ja, und ein gutes Beispiel ist für mich ein Buch, das dieses Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert ist. Der wird im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Und das Buch, das ich meine, heißt Bad Jens von Delphine Minoui. Darin geht es um eine junge Iranerin, die wütend ist, weil, wie sie schreibt, Frauen in ihrem Land nur die Hälfte wert sind. Ihr Name Bad Jens bedeutet übersetzt schon nicht akzeptabel und sie erzählt von ihrem Erwachsenwerden und Anecken im Iran und von den Protesten im Land, nachdem die iranische Sittenpolizei Mahsa Amini tödlich verletzt hat, weil die ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll, also ein echter Fall. Im Buch folgt darauf ein Aufstand im Klassenzimmer, bei dem die Protagonistin ein Bild des damaligen Machthabers Khamenei zerreißt und bespuckt. Die Klassenlehrerin befiehlt dann den Schülerinnen, sich zu setzen und schreit vor, was die Mädchen nachsprechen sollen, nämlich ich opfere mein Leben für Khamenei. Aber so geht die Stelle im Buch dann weiter. Wir antworten im Chor, ich opfere mein Leben für Mahsa Amini. Unsere Füße stampfen auf den Boden, unsere Handflächen schlagen auf die Tische. Und die Protagonistin treibt diesen Aufstand dann immer weiter. Und dieses Buch hat mich wirklich schlucken lassen. Also es ist genauso ein Erwachsenenbuch wie ein Jugendbuch und hat schon einen französischen Literaturpreis für visionäres Erzählen gewonnen, den Prix des Visionnaires.
Ist das denn jetzt so ein Trend mit dieser weiblichen Wut, der weitergeht? Also hast du auch Neuerscheinungen, die so in den nächsten Monaten rauskommen, gesehen, wo das auch wieder Thema sein wird?
Ja, sowohl hier als auch international. Ein nächsten Monat auf Deutsch erscheinendes Beispiel. Shada Kurt läutet nach ihrem Plädoyer für radikale Zärtlichkeit, auch eins ihrer Bücher kennt man vielleicht, nämlich jetzt Die Zeit der Monster ein. Ein Roman mit mehreren wütenden Frauenfiguren, die leben in einem Stadtviertel, das geprägt ist von Ungerechtigkeit, von Armut, auch von Gewalt. Und eine der Frauen will Eskalation, und zwar um die Ordnung zu stürzen. Also sie will noch mehr Angst und Zorn verbreiten, und zwar mit einer apokalyptischen Prophezeiung. Und ich fand die Formulierungen manchmal etwas abgegriffen, aber das Buch experimentiert auf jeden Fall weiter mit diesem Female Rage Motiv.
Und was war jetzt dein liebstes Buch von allen, die du dir angeguckt hast für uns?
Das liebste Buch war für mich Bad Jens. Das ist
weil das auch am meisten Tiefe hat.
Ja.
Ja. Rage Girl Literature, also ein Trend in den sozialen Medien, bei Autorinnen und auf den Bestsellerlisten. Und davon erzählt hat meine Kollegin Annika Säuberlich. Vielen Dank, Annika.